Herzlich willkommen zu unserem heutigen Bibeltalk. Wir werden zusammen in die verborgenen Schätze im Buch Ruth eintauchen und mal ein paar von denen an die Oberfläche befördern. Mal schauen, ob wir alle finden, wenigstens ein paar. Und wir fangen mal mit so grundlegenden Facts an. Wo verorten wir überhaupt das Buch Ruth, dass wir es so in unserem Zeitraster auch einordnen können?
Ja, Ruth war die Urgroßmutter von König David, also Geschehnisse im Buch Ruth, die spielen zwischen der Richterzeit und der Königszeit. Hier seht ihr die Buchabfolge unseres Alten Testaments gemäß der griechischen Reihenfolge. Und ihr seht, Ruth ist eingeschoben zwischen Richter und 1. Samuel. Samuelbücher, die Geschichten erzählen, von Samuel eben dann auch von David. Und zwischen der Richterzeit und Samuel das Buch Ruth.
Jetzt ist ja in der hebräischen Bibel an ganz einer anderen Stelle die Ruth, vielleicht dazu auch noch ein paar Bemerkungen.
Genau, ihr seht hier, in der hebräischen Bibel finden wir diese kleine Buchrolle, eine Megillah, eine Rolle bei den fünf Megillot, dem dritten Teil der hebräischen Bibel, des Tanachs, eben in diesem dritten Teil, den Ketuvim, Ruth, Hoylit, Kohelet, Klagelieder und Esther, diese fünf Megillot, die auch eine Rolle spielen bei verschiedenen Festen im Jahreskreis. Da ist das Ruth-Büchlein eingeordnet.
Es ist ja höchst interessant, ein eigenes biblisches Buch, wo es um die Geschichte von einer Frau geht, die zuerst Frau ist, was schon mal untypisch ist, ein Buch über eine Frau, aber dann auch noch eine Ausländerin und dann auch noch verwitwet und wieder verheiratet. Also eigentlich sehr interessant. Könnte man sagen, das Buch Ruth ist in der Bibel, weil sie eben im Stammbaum von König David zu finden ist und wie wir dann im Matthäusevangelium sehen, eben auch im Stammbaum letztlich von Jesus als diese Urgroßmutter von König David.
Ja, es ist ein tolles Buch, ein literarisches Kleinod, wahnsinnig spannend geschrieben, auch schön. Es ist eine Frauengeschichte, wie du gesagt hast, für alle, die Hebräisch lernen. Es gibt im Hebräischen unterschiedliche Formen, also weibliche und männliche Formen, auch bei den Verben. Und es ist ein bisschen gemein, wenn jeweils nur ein Mann dabei ist, dann wird die Maskulinform verwendet. Aber hier im Buch Ruth haben wir wirklich eine Frauengeschichte mit sehr vielen femininen Formen. Das ist auch gut, um diese femininen Formen zu lernen, wenn man das Buch Ruth liest. Im Hebräischen Frauengeschichte, eine Fremdengeschichte, wie du schon gesagt hast, auch eine Hoffnungsgeschichte, eine Geschichte, die Hoffnung weckt in schwieriger Zeit, oder auch eine Führungsgeschichte, so hat sie Rolf Rentorf genannt.
Führungsgeschichte?
Weil Gott auf geheimnisvolle Art und Weise durch Umstände führt, werden da dann auch noch mehr darüber entdecken. Gott führt die Geschehnisse.
Also nicht nur durch Umstände, sondern auch durch bewusste Entscheidungen, die Menschen treffen oder eben auch nicht treffen. Sollen wir mal noch kurz einen Blick drauf werfen, du hast das erwähnt, diese fünf Schriftrollen, die bei den zentralen biblischen Festen gelesen werden, und interessanterweise ist auch das Buch Ruth mit einem biblischen Fest ganz eng verbunden.
Als wir Pfingsten behandelt haben, Schabbat, im letzten Bibeltalk sind wir schon drauf gestoßen. Ihr seht hier, Ruth wird zu Schabbat gelesen an Pfingsten, weil wir eben diesen Bezug haben, einerseits zu König David, der gemäß der jüdischen Tradition Pfingsten geboren wurde und auch gestorben ist, den Bezug haben zur Gerstenernte. Pfingsten, das Fest der Erstlingsernte, auch da wird Getreide geerntet und deshalb dieser Bezug vom Buch Ruth zu diesem Fest.
Ich schlage vor, wir machen so einen kurzen Überblick, was ist im Buch Ruth passiert, für alle, die es nicht mehr so ganz präsent haben. Wir haben da diese Familiengeschichte von Elimelech mit seiner Frau Noomi und den beiden Söhnen Machlon und Kilion, die aus Bethlehem in Juda kommen, und dann gibt es diese Hungersnot und sie verlassen womöglich fluchtartig ihre Heimat und gehen nach Moab, also wandern aus, eigentlich in Feindesland, was dort noch was zu essen gibt. Die beiden Söhne heiraten dann Moabiterinnen. Auch interessant, ist eigentlich nach dem mosaischen Gesetz nicht gerade die Empfehlung. Dann bleiben diese Ehen kinderlos und am Ende stirbt zuerst der Vater, dann die beiden Söhne. Und Naomi sagt, sie geht jetzt zurück in ihre Heimat und legt ihren moabitischen Schwiegertöchtern ans Herz, geht doch wieder heim zu euren Familien. Ich denke auch mit dem Hintergedanke, die beiden Frauen sind noch jung, sie können wieder heiraten. In ihrer Heimat haben sie eine reelle Chance zum wieder ein Daheim finden, aber in der Fremde nicht. Die Orpa, die eine Schwiegertochter, verlässt Naomi, geht zurück, während die Ruth sich an Naomi, bei Naomi bleibt und dann diese Worte sagt, die lustigerweise oft bei Hochzeiten gelesen werden, obwohl es hier um Schwiegertochter und Schwiegermutter ja geht, im Ruth 1, Vers 16, da ab Vers 15 lese ich, da sagt Naomi, siehe, deine Schwägerin ist umgekehrt zu ihrem Volk und zu ihrem Gott, kehre auch du um deiner Schwägerin nach. Ruth antwortete, rede mir nicht ein, dass ich dich verlassen und von dir umkehren sollte. Wo du hingehst, da will ich auch hingehen. Und wo du bleibst, da bleibe ich auch. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Wo du stirbst, da sterbe ich auch, da will ich auch begraben werden. Der Herr tue mir dies und das. Nur der Tod wird mich und dich scheiden. Ruth wählt also ganz bewusst diesen Weg, als kinderlose Witwe mit ihrer Schwiegermutter in ein fremdes Land zu gehen, wo sie eigentlich sehr schlechte Chancen hat. Sie sind sehr arm und sie tut dann das, was die Ärmsten der Armen tun, nämlich sie macht die Nachlese. Auf dem Erntefeld sammelt sie die liegen gebliebenen Gerstenähren auf und lernt dabei den Boas kennen, dem das Feld gehört. Fügung oder Führung, hast du vorhin gesagt. Zufall. Von allen möglichen Feldern landet sie auf dem Feld von Boas, der ja dann der gesetzliche oder rechtliche Löser ist, der eigentlich ihr Schicksal wenden kann. Und am Ende haben wir dieses Happy End, die Ehe zwischen Boas und Ruth, und dieser Sohn Obed wird geboren und sie wird zur Stammmutter von König David und letztlich von Jesus. Es ist interessant, wir sehen hier diese Versorgung Gottes, die er schon vorgegeben hat im dritten Buch Mose und im fünften Buch Mose. Und das setzt Ruth um. Sie schlägt das ihrer Schwiegermutter vor, obwohl sie wahrscheinlich das Gesetz des Mose nicht gekannt hat. Aber im dritten Buch Mose lesen wir in Kapitel 23, Vers 22, wenn ihr aber euer Land aberntet, sollt ihr nicht alles bis an die Ecken des Feldes abschneiden, auch nicht Nachlese halten, sondern sollt es den Armen und Fremdlingen lassen. Und im 5. Mose 24, Vers 19, wenn du auf deinem Acker geerntet und eine Garbe vergessen hast auf dem Acker, so sollst du nicht umkehren, sie zu holen, sondern sie soll dem Fremdling, der Waise und der Witwe zufallen, auf dass dich der Herr, dein Gott, segne in allen Werken deiner Hände. Und das ist die Ruth, ja, sie ist Fremde, sie ist Witwe, sie ist arm und sie profitiert von dieser Vorsorge, die Gott angeordnet hat. Gehen wir mal ins Buch Ruth noch rein, oder wir beginnen vielleicht mit den Namen, diese verborgenen Schätze, die in den Namen stecken.
Wo sind die verborgenen Schätze? Sie stecken zum Beispiel in den Namen. Es sind alles sehr sprechende Namen, symbolische Namen mit einer Bedeutung. Und ich lese einfach mal die ersten paar Verse vor im Buch Ruth. Zu der Zeit, als die Richter richteten, eben Richterzeit, Übergang, bevor die Könige kommen, entstand eine Hungersnot im Land. Hunger heißt kein Brot. Und ein Mann von Bethlehem, das Brothaus, also Beth ist das Brot und Lechem Brot, Beth ist das Haus, Entschuldigung, und Lechem Brot auf Hebräisch. Also Sinnigerweise gibt es gerade im Brothaus gibt es kein Brot, da herrscht Hunger. Und deshalb zieht er aus ins Land der Moabiter, um dort als Fremdling zu wohnen, mit seiner Frau und seinen zwei Söhnen. Wie heißt er? Er hieß Elimelech. Elimelech, mein Gott ist König. El Gott, Eli, mein Gott, König. Also er trägt quasi einen Namen, der dem Glaubensbekenntnis Israels entspricht.
Aber er lebt das ja dann nicht unbedingt, indem er das Land, in dem Gott König ist, verlässt und in ein anderes Land geht.
Genau, und,
gut,
er, ist,
nachher drüber
und
diskutieren.
Er stirbt. Das heißt, das Bekenntnis Israels, der Glaube, er stirbt. Es gibt nicht nur einen physischen Hunger, sondern auch einen geistlichen Hunger. Und seine Frau Naomi, das ist die Liebliche, und seine beiden Söhne Machlon und Kilion, ganz schreckliche Namen, also der Kränkling und der Schwächling. Können Sie jetzt fragen, wer nennt schon seine Kinder?
Wer gibt seinen Söhnen solche Namen?
Genau, Kränkling und Schwächling, aber wir geben ja auch Namen, die schön klingen und wir sind uns der Bedeutung der Namen nicht immer
bewusst.
So bewusst. Genau, die waren Ephratiter aus Bethlehem in Juda und als sie ins Land der Moabiter gekommen waren, blieben sie dort. Und Elimelech, Naomis Mann, starb. Und sie blieb übrig mit ihren beiden Söhnen. Also das Bekenntnis Israels, es erstirbt. Und es geht weiter mit diesen sprechenden Namen. Die Namen moabitische Frauen, die beiden, Machlon und Kilion, die eine hieß Orpa. Und Orpa kommt von hier hinten vom Nacken. Also man könnte sie übersetzen, die den Nacken zeigt oder eben die sich abwendende, also sie heißt schon so Nacken und zeigt dann der Ruth auch den Nacken und die andere Ruth. Die Etymologie des Namens Ruth ist ungewiss, manche vermuten eine moabitische Abwandlung vom hebräischen Reut oder Reut, das heißt Freundschaft, Kameradschaft, das schwingt hier mit, Freundschaft, Kameradschaft in dieser Ruth und sie erweist sich auch als diese Freundin, eben die Weggefährtin von der Naomi. Lesen wir noch kurz weiter, als sie ungefähr 10 Jahre dort gewohnt hatten. Hier finden wir schon mal die Zehnzahl, wir werden dann auch noch kurz über die Zahlen sprechen nach den Namen. Sie wohnen 10 Jahre in der Fremde, da sterben auch die beiden Machlon und Kilion, sodass die Frau beide Söhne und ihren Mann überlebte. Dann machte sie sich auf mit ihren beiden Schwiegertöchtern und zog aus dem Land der Moabiter wieder zurück. Weil sie gehört hat, dass der Herr sich seines Volkes angenommen und ihnen Brot gegeben hatte. Also es gibt wieder Brot in diesem Brothaus in Bethlehem und deshalb kehrt sie zurück. Dann zur Zeit der Gerstenernte, eben dieses ganze Thema Schawot-Ernte schwingt mit. Also sie kommt aus der Fremde wieder zurück und es gibt wieder eine Ernte.
Aber bleiben wir doch noch kurz bei diesem ersten Gehen. Sie gehen aus Bethlehem, dem Brothaus, was ja in Juda liegt. Und Juda heißt Lobpreis, also dieser Ort eigentlich, in dem angebetet wird, in dem Gott eben König ist. Elimelech, Gott, mein Gott ist König. Und sie verlassen diesen Ort, wo sicher die geistliche Nahrung war, womöglich noch da. Einfach das physische Brot gab es nicht. Und sie gehen bewusst nach Moab, in dieses Feindesland. Ich meine, schon nur die Entstehungsgeschichte von Moab, wenn wir schauen im ersten Buch Mose, da ist der Lot nach dem Untergang von Sodom und Gomorra, seine Frau erstarrt zur Salzsäule, er rettet sich mit seinen beiden Töchtern. Und die Töchter machen ihren Vater betrunken und lassen sich von ihrem Vater schwängern, also Inzest in Reinform. Und einer dieser Söhne, der dann da geboren wird, ist eben Moab. Und man weiß auch so die religiösen Praktiken in Moab, diese Götzen, die dort verehrt wurden, dieser Gott Chemosh, dem Kinder und Menschen geopfert wurden. Also es braucht schon viel, dass eine Familie, die aus Juda kommt, über die Grenze geht, also auch einige Kilometer zurücklegt, also sich so circa 160 zurücklegt, um nach Moab zu gehen, an einen Ort, an dem eigentlich gräuliche religiöse Praktiken verübt werden. Und es ist auch nicht sicher, dass sie den Plan hatten, da ganz zu bleiben. Sie sind mal gegangen, weil sie nichts zu essen hatten. Und darum Es heißt ja auch am Anfang, und sie blieben dort, also sie haben sich dort niedergelassen. Sie sind vielleicht auch zu lange dort geblieben.
Wenn man heute vom Toten Meer hinunter nach Eilat fährt, dann sieht man diese Berge, das Gebirge Moab auf der anderen Seite, im heutigen Jordanien. Ja, sie haben sich aufgemacht in die Fremde, schwingt so wie die Exilsthematik auch mit, also in die Fremde gehen wir zurückkehren. Interessanterweise wird das Wort Schuf, Heimkehren, auch 12-mal verwendet und 6-mal heißt es Schuf, quasi sie gehen nach Moab und 6-mal sie gehen zurück. Auffällig, auch irgendwie die 12-Zahl, eben es geht ja letztlich auch um Israel, nicht nur um diese Familie, ein Stück weit symbolisch. Wenn wir nochmals jetzt auch die Übersicht der Namen anschauen, wir sehen hier das ganze Programm.
Da ist doch der Boas jetzt drauf.
Genau, Elimelech, mein Gott, der weiß sich als König, aber der stirbt, also der Glaube ist weg in Israel und deshalb wird diese liebliche Naomi auch verbittert. In der Fremde, sie verliert ihren Mann, ihre beiden Söhne. Und als sie zurückkehrt und die Leute sagen, es ist nicht Naomi, sagt sie, nee, ich bin jetzt die Mara, ich bin die Bittere. Die Ruth, die Freundin, die eben nächste Gefährtin
bleibt
und
auch,
sich auch erweist, das heißt, solche sich identifiziert mit dem Volk Israel. Und die Orpa, die sich abwendende, diese beiden Söhne kränkeln, schwächen, die auch sterben, die auch krank und schwach werden. Im Gegensatz dazu dann Boas, in ihm ist die Kraft, er ist auch der Goel, der Löser. Wir haben schon über Bethlehem gesprochen.
Ich meine, Boas ist ja interessant, auch nachher als Salomo den Tempel baut, die beiden Säulen, den Vorhof da Eingang tragen, die haben ja Namen und diese eine Säule heißt ja auch Boas, also diese Kraft. Und der Boas ist ja dann auch der Kraftvolle.
Vielleicht ja, noch auch im Tempel Jachin und Boas und Jachin oder vorbereiten und dann die Kraft. Das, man sagt auch, sind wie diese beiden Säulen. Also, oder Gott auch, er bereitet die Dinge vor und er bringt sie in Existenz.
Einen Namen haben wir noch gar nicht genannt, nämlich der Obed, der auf die Welt kommt. Das ist ja der Diener, der dieses Herz eines Dieners hat und der ja auch der Vorfahre dann von dem König ist, der gesagt hat, ich bin nicht gekommen, um mir dienen zu lassen, sondern um zu dienen. Könnte auch sagen, ist schon mal so ein kleiner Hinweis darauf, dass die wahre Herrschaftslinie diejenige ist, die eben als Diener kommt.
Von Avat arbeiten.
Auch der dienen, Knecht Gottes in Jesaja ist immer dieser
der Ewed, Diener. Genau. Eben, die Geschichte wird vorbereitet bis zu David und ganz am Schluss, da in diesem Ruth-Büchlein, finden wir 10 Generationen. Also diese ist die Geschichte und dann werden sie alle aufgezählt, Perez sagte Hesron und so weiter. Wir haben euch diese 10 Generationen mitgebracht und ähnlich wie in 1. Mose 5 finden wir auch hier 10 Generationen. Dort geht es um die ersten Generationen von Adam an und hier die 10 Generationen bis zu David. Und im 1. Mose 5 ist der 7. der Henoch, der entrückt wurde. Und hier ist der 7. der Boas. Boas eben dieser Löser und der dann auch im Ruth-Buch diese Geschichte initiiert, dass mit Ruth zusammen Obed geboren wird, Isai dann der Vater und schließlich David. Also diese 10-Zahl, wir haben schon gesehen, 10 Jahre in der Fremde und danach die 10 Generationen, die am Schluss dann zum König führen. Ich habe auch diese Beobachtung aus einem ganz, ganz neuen Buch von Julius Steinberg, Kollege, den ich sehr, sehr schätze, weil er was schreibt, ist es interessant. 21 biblische Numericals. Er macht auch eine weitere interessante Beobachtung noch mit diesem Flügel, die habe ich auch von Julius Steinberg. Es heißt in Ruth 2, da sagt Boas zu Ruth, der Herr vergelte dir deine Tat und dein Lohn möge vollkommen sein bei dem Herrn, dem Gott Israels, zu dem du gekommen bist, dass du unter seinen Flügeln Zuflucht hättest.
Das sagt er zu ihr ja, nachdem sie sich ihm vorgestellt hat, da auf dem Feld, beim Gerste sammeln.
Und Am Schluss in Kapitel 3, als sie sich ihm zu Füßen legt in dieser Tenne, eigentlich in diesem Kulminationspunkt, Schwanzenpunkt im Buch, wo man nicht so richtig weiß, ja, wird es jetzt seine Frau oder nicht, wie entwickelt sich die Geschichte weiter? Und er erschrickt, er sieht sie da zu Füßen und sagt, wer bist du? Und sie antwortet, ich bin Ruth, deine Magd. Und jetzt eben das Wortspiel mit den Flügeln, Breite, und das ist auf Deutsch nicht so ersichtlich, aber sie sagt, die Flügel deines Gewandes über deine Magd, denn du bist der Löser. Und wir sehen, also einerseits sagt Boas, du kommst jetzt unter die Flügel des Gottes Israels, aber Gott spannt seine Flügel quasi durch den Boas aus und sie erkennt das und sagt, breite jetzt die Flügel deines Gewandes über mich. Also dieser Löser, er steht ein Stück weit auch wie für Gott in dieser Geschichte. Wir werden später sehen, ist natürlich auch ein Bild für den Messias, unseren Erlöser, wo es zu dieser Verbindung
kommt. Auch ist interessant mit den Flügeln, weil Ruth braucht ja Versorgung und der Boas ist die Person, durch den die Versorgung ja freigesetzt wird, durch sein Feld. Aber die Quelle dieser Versorgung ist ja letztlich Gott, also dieses Gebot, das er gegeben hat, dass auf den Feldern was ist. Die Ruth, die sich entschieden hat, ganz bewusst, sie verlässt ihre moabitischen Götter und hängt sich an den Gott Israels. Und Boas bestätigt es eigentlich nur nochmal und sagt, die Quelle der Versorgung bin nicht ich als Person, sondern die Quelle der Versorgung ist Gott und durch mich wird sie wie freigesetzt. Ja. Keine falsche Abhängigkeit. Aha.
Aber diese Identifikation, also die Fremde identifiziert sich mit Israel, eben jetzt mit dieser Familie Elimelech, diesem Bekenntnis Israels, und sie sagt, dein Gott ist mein Gott, also ich komme als Fremde zum Gott Israels und dein Volk ist mein Gott, ich identifiziere mich von den Nationen mit Israel.
Und sie hat den Glauben, dass dieser Gott, der für sie bis dahin ja fremd war, sie versorgt, also sie ist eine Frau voller Glauben und Boas sieht diesen Glauben in Ruth und schätzt ihn wert.
Und da finden wir weitere Schätze im Buch Ruth, auch in dieser Identifikation. Also wir haben jetzt Namen angeschaut, wir haben Zahlen angeschaut. Und das nächste wäre dieses Miteinander von Juden und Nichtjuden. Das Buch Ruth ist sehr wichtig heute auch in der messianischen Exegese von den messianischen Juden, also Juden, die an Jesus glauben, und sie sehen in dieser Ruth-Geschichte ein wichtiges Modell für Wahrheiten auch in unserer Zeit, eben Schätze für uns heute.
Was wäre denn eine von diesen Wahrheiten, von diesen Prinzipien, die wir übertragen können?
Ich beginne mal ganz hinten im 4. Kapitel, hochinteressant, die Frauen sagen zu Naomi, gelobt sei der Herr, der dir zu dieser Zeit einen Löser nicht versagt hat, dessen Name werde gerühmt in Israel. Er wird dich erquicken und dein Alter versorgen, denn deine Schwiegertochter, die dich geliebt hat, hat ihn geboren, die dir mehr wert ist als 7 Söhne. Und Naomi nahm das Kind, legte es auf ihren Schoß und ward seine Wärterin. Und ihre Nachbarinnen gaben ihnen einen Namen und sprachen, und jetzt kommt's, Naomi ist ein Sohn geboren, und sie nannten ihn Obed, der ist der Vater Israels, welcher der Vater Davids ist. Das heißt, die Nachbarinnen sagen, hey, Naomi ist ein Sohn geboren, und wie war das möglich? Also dieser Sohn, eben David,
der Enkel, ja.
Schließlich, es geht um David, es geht auch um Pfingsten, das schwingt ja mit, das ist die erste Ernte. An Pfingsten kamen zum ersten Mal Menschen überhaupt im großen Stil zum Glauben an Jesus Christus. Sie waren da auch aus den verschiedenen Völkern, das waren damals noch Juden. Aber hier ist wieder diese Thematik im Ruth-Buch, dass die Fremden dazukommen, also wer ist dieser Sohn?
Oder es geht und mit um hineingenommen den Löser. Werden.
Genau, es geht um den Löser, um diese ganze Thematik, und es geht darum, dass Israel eben Naomi wieder ein Kind bekommt. Und es ist schließlich David der Sohn, aber der David-Sohn ist ja auch ein messianischer Titel. Also schließlich das Kind, das Israel geboren werden muss, in der Fremde, ist ja letztlich der Messias. Und die messianischen Juden heute sagen, Israel wartet darauf, diesen Messias zu erkennen. Und sie waren jetzt auch lange in der Diaspora, kehren physisch auch zurück, im Schuf zurückkehren als Volk. Und sie sind verbittert, auch verbittert durch die Geschichte des Holocaust, in ihnen ist dieses Bekenntnis gestorben. Ist doch so heute. Viele Juden sind total säkular, nicht einmal theistisch, dass sie überhaupt noch an einen Gott glauben würden, sondern viele sind total atheistisch. Also in ihnen ist sehr viel abgestorben, auch durch dieses Schlimme, was ihnen zugestoßen ist jetzt in der Shoah. Und wie kann aus dieser Bitterkeit wieder ein Kind geboren werden, diese Hoffnung wieder.
Also die Hoffnung eigentlich und der Neuanfang
und
auch.
Und die Erkenntnis, dass, ja, okay, dass uns wurde dieses Kind gegeben. Es geschieht in dieser Geschichte durch die Fremde, durch die Ruth, eben die Freundschaft zwischen den Nationen und Israel.
Mhm. Du würdest sagen, das ist wie ein Bild dafür, die Freundschaft zwischen den Nationen, den Nichtjuden und eben Israel, den Juden, dieses Miteinander gibt erst diesen Nährboden, damit es weitergehen kann?
Ich habe so gehört von den messianischen Juden, die sagen, wir brauchen euch aus den Nationen, dass ihr, die auch diesen Schatz habt aus der Kirchengeschichte, dass ihr uns zur Seite steht. Paulus bringt das ja dann im Neuen Testament, dieser eine neue Mensch aus Juden und Nichtjuden, oder Römer 11, dieses Miteinander von diesen Zweigen aus den Nationen und dann werden diese jüdischen Zweige wieder zurück eingepfropft. Und das letztlich auch, die Juden haben in der Shoah eigentlich, und nicht nur in der Shoah, auch durch die Kirchengeschichte ein negatives Bild bekommen, oder von den Christen, auch von Christus, durch die Verfolgung, durch die Jahrhunderte im Mittelalter, speziell in der Shoah, und wo ihnen plötzlich eben jetzt diese Nationen lieb werden, Freunde werden, zur Seite treten und sie dann sehen, ja, da sehen wir auch diesen Davidsohn, also in diesem Miteinander, Freundschaft mit euch.
Ich meine, die Ruth ist ja auch eine sehr treue Person. Mhm. Und sie wird ja zur Versorgerin auch. Also sie bringt eigentlich Ressourcen, damit es weitergehen kann.
Wir können sagen, für uns heute eben so ein Schatz, wir aus den Nationen, wir Christen, lasst uns auch diese Freunde sein von Israel, uns identifizieren, sagen,
dein Gott ist mein Gott.
Wir haben dieselbe Geschichte, teilen uns die Bibel, wir wurden eingepfropft auf diese Segensgeschichte und wir leben diese Freundschaft, dass eine Nation auch erkennt, letztlich auch die Liebe Gottes erkennt, durch die Fremde. Das finde ich ein sehr verheißungsvolles Bild, dass wir als Fremde letztlich auch Israel diese Liebe von ihrem Bundesgott zeigen können, der ihnen vielleicht jetzt auch so ein bisschen verstellt ist. Und ich glaube, wir sehen schon auch auch so kleine Anfänge, wo Christen aufstehen gegen Antisemitismus, ihren Stand einnehmen, sagen, hey, wir sind Freunde von Israel, auch in bewegten Zeiten, auch in politisch schwierigen Zeiten. Der Feindschaft, die Israel heute durchleben muss, wenn sie sehen, Christen aus den Nationen sind wirklich ihre Freunde. Dass sie merken, ja, da ist auch eine gemeinsame Geschichte mit diesem Gott. Das wäre das eine, ne? Also diese messianische Deutung, ein Schatz, und eine andere Schatzkammer wäre eine prophetische Deutung, wir haben schon darüber gesprochen. Natürlich ganz banal oder vordergründig der zentrale Gedanke, es gibt einen Goel. Also es gibt für diese Fremden, die dazukommen, auch für uns aus den Nationen, es gibt einen Löser. Es gibt...
Ja, der Löser ist ja auch für das Erbe, das eigentlich der Familie von Elimelech gehört hat und nicht mehr für die Familie nicht mehr zugänglich war.
Ist Goel ein Bild für Christus?
Der Erlöser, ja.
Der Erlöser, der uns eben das Erbe gibt, das Leben, das ewige Leben, wo wir zum Leben kommen, dazukommen dürfen, eben zu dieser Segensgeschichte.
Ja, auch Israels. Die Versorgung. Nicht nur das Nötigste, sondern ich meine, wenn wir den Boas anschauen, im Kapitel 2, Vers 16 gibt er ja noch diese interessante Anweisung und sagt, zieht etwas für sie aus den Garben heraus und lasst es liegen, dass sie es auflese und niemand schelte sie deswegen. Also es ist noch Überfluss. Das ist doch auch diese, ich meine, Jesus, der kommt und sagt, ich bin gegeben, um ihnen Leben im Überfluss zu geben. Auch das lebt Boas schon mal vor. Extra noch was rausziehen, er gibt ihr diese gerösteten Körner mit heim, als sie beim auf der Tenne ist, gibt er ihr noch 6 Maß Gerste mit, viel mehr als sie je gesammelt hat. Also dieser Überfluss, finde ich auch, ist dieses prophetische Zeichen, das wir hier im Buch Ruth auch schon sehen.
Es heißt ja, wenn du schon von 6 Maß redest, dass sie einen Scheffel sammelte an diesem Tag, als sie viel gesammelt hat, und 6 Maß sind 2 Scheffel, also Boas schenkte Menge. Quasi das Doppelte, was sie überhaupt selber irgendwie sammeln konnte, schenkte er ihr einfach so. Zu diesen auch prophetischen Auslegungen, wir kommen noch auf die eine oder andere zu sprechen, empfehlen wir euch dieses Büchlein von Bobby Connor, das Buch Ruth, bei uns im Schleife Verlag erschienen. Es kommen jetzt dann Sommerferien für viele, wenn ihr Leselust habt oder etwas Zeit. Wir möchten euch halt auch so ein bisschen klustig machen, mal das Buch Ruth wieder zu lesen. Man kann es in einem Schnurz durchlesen.
Soll ich da gerade ein Zitat?
Ja, genau. Und daneben auch Bobby Connor, der so interessante Punkte auch bringt, was es für uns heute bedeutet. Lies doch mal.
Ich lese mal einfach ein Zitat vor, das so ein bisschen einen Überblick gibt. In dieser Geschichte wird uns der Plan Gottes offenbart, uns aus Moab herauszuführen, dem Land des Todes und der Zerstörung, dem Land des Mangels, wo wir nur von den Überresten, ein Bild für die Salbungen von gestern, gelebt haben, und uns in ein Land der Gnade und Gunst zu bringen. Bei Ruth wird ja dann immer wieder erwähnt, wie sie Gunst gefunden hat. Gott ist dabei, die Gemeinde aus Moab herauszuführen und uns von einer Gesinnung des Mangels zu befreien. Noch ein anderer Satz. Doch die Zeit ist gekommen, uns vom Rand des Feldes in das Zentrum der Fruchtbarkeit zu bewegen. Dort wird die ganze Fülle der Berufungen, die Gott für uns hat, sichtbar werden. Er bringt uns in das Land seiner Gnade und Gunst, und dort werden wir erleben, wie seine Erntearbeiter unsere Hände mit allem füllen, was wir brauchen, um seine Absichten zu erfüllen. Also der Gedanke ist ja, die Ruth, die sich am Rand des Feldes bewegt hat und eifrig gesammelt hat, diese Überreste, und Gottes Gnade und Gunst hat sie ins Zentrum der Versorgung gebracht, nämlich am Ende ja auf die Tenne, wo der Boas gedroschen hat und die ganze Fülle da war und sie nur ihr Tuch aufgehalten hat und er hat sie versorgt. Also das Büchlein sehr ermutigend mit sehr viel Ausdeutungen auch, ja, einmal gut ausgelegt, solide ausgelegt und schön spannend angewendet auf unser alltägliches Leben.
Ist ja spannend. Also Bobby Connor sagt, auch wir als Kirche sind zurzeit eher in einer Hungersnot. Und gerade in den Medien in den letzten Tagen auch diese wahnsinnigen Kirchenaustritte im letzten Jahr, also quasi auch bei uns die Frage, gibt es Brot im Brothaus?
Gibt es Brot, das satt macht?
Genau, die Menschen kehren der Kirche eher den Rücken zu. Und was kann da geschehen, dass wieder eben Schawot, Pfingsten, wieder eine Ernte auch geschieht in der Kirche und Gott wieder sättigt Menschen begegnet. Also Gott ist daran, auch die Kirche da wieder hineinzuführen in diese neue Zeit.
Ja, und auch dieser Lockruf eigentlich von, wenn wir Boas als Bild für diesen Erlöser, eigentlich als prophetisches Bild für Jesus nehmen, geht es ja darum, macht sich die Braut, die Gemeinde, wieder auf, ja, bei ihm Nahrung und Versorgung zu suchen, sich ihm letztlich zu Füßen zu werfen.
Und wir sehen uns ja letztlich im Pfingsten eine Erweckung. Wir sehen uns ja auch nach einer Erweckung, dass Gott wieder sein Brot austeilt, dass wieder Erntezeit ist. Und wie du gesagt hast, das Entscheidende findet eigentlich auf dieser Tenne statt, eben dieser Lockruf. Bobby Connor sagt, die Naomi ist so wie der Heilige Geist, eben wenn wir von der Führungsgeschichte sprechen. Also sie sagt, halte dich jetzt.
Sie sagt der Ruth, was sie machen soll.
Genau, geh auf das Feld und dann in dieser Nacht, mach dich schön, wirf dich dem Boas zu Füßen. Eben dieser Lockruf, kann sagen, der Heilige Geist, der seine Braut, die Braut Jesu, die Gemeinde auch nochmals lockt. Kommt nochmals zu Jesus, gebt euch ihm hin. Und in dieser schwierigen Zeit eben, wo ist der Ort der Begegnung? Er ist ja auf der Tenne, wo gedroschen wird. Ich lese euch da auch noch ein paar Sätze vor.
Also das Dreschen und die Tenne ist ja nicht nur ein Bild von Ruhe und Versorgung, sondern da geht es ja auch noch um was anderes. Es ist ja auch ein Bild für Druck.
Genau, da wird geschlagen, da wird gewaffelt, also mit diesen Dreschflegeln wird auf das Getreide eingedroschen.
Und dann wird es geworfen.
Und dann löst sich gerne, wird es gewaffelt und eben Spreu und Gerste werden getrennt, eben der Wind, so sprichwörtlich Spreu und Weizen werden getrennt. Und wir haben auch sprichwörtlich dieses Eindreschen, also manchmal das Gefühl, es wird auf uns eingedroschen. Schreibt hier Bobby, haben Sie auch schon sich einmal so gefühlt, als wüssten Sie nicht mehr, was oben, was unten ist? Willkommen auf der Tenne. Und ich weiß nicht, warum ich einen solchen Druck spüre. Willkommen auf der Tenne. Also auch eine Phase, wo wir Druck empfinden, auch im Leib Christi, und wo Gott uns eben vorbereitet. Was sollen wir tun auf der Tenne? Wir sollen uns dem Löser zu Füßen werfen, auch uns hingeben, sagen, hey, hier sind wir. Wir können es auch nicht selber. Und sehr schön hier von Bobby Connor: Gott ruft seine Gemeinde auf, zur Tenne zu kommen, dem Ort, wo wir zerbrochen und leer sind. Es ist an der Zeit, dass die Gemeinde erkennt, worum es wirklich geht. Das gibt uns doch Hoffnung, auch dort, wo wir uns zerbrochen und leer fühlen und eben leer als Einzelne, auch leer als Gemeinden, wo wir sagen, wie geht's weiter und gibt es Hoffnung für die Kirche, auch bei uns in dieser Zeit der Entkirchlichung, wo wir sagen, ja, es gibt eine Lösung. Es gibt eine Erlösung beim Goel, diesem Löser, aber es gibt auch eine Lösung. Und was ist die Lösung für die Gemeinde heute? Die Lösung ist, dass wir zu ihm gehen, der die Versorgung hat, der das Getreide hat, und sagen, hier sind wir. Mhm. Wir sind leer, wir haben es nicht, wir haben keine Strategie. Diese Fremde ruht in der Fremde absolut hoffnungslos, wenn sie nicht eben diesen Löser gehabt hätte. Und auch das ist ein alttestamentliches Gebot, diese sogenannte Leviratsehe, dass man eben, dass der nächste Verwandte dann eine Witwe heiraten soll und die Kinder, die dann geboren werden, das erste Kind gehört dann in diese Familie, eben der...
Dass das Land in der Familie bleibt.
Genau, das quasi des verstorbenen Sohnes. Und interessant, es hätte ja noch einen näheren Löser gegeben und der wollte eigentlich auch das Land.
Der wollte Boas, nur das Land.
Genau, Boas ruft ihn ins Tor und sagt, hey, komm, wir dealen miteinander. Nimmst du es? Er sagt, ja klar, ich bin der Nächste, ich will das Land. Und sagt Boas, aber du musst auch die Ruth heiraten.
Und sie versorgen.
Das Erbe geht dann an sie und sagt, oh, nö, das kann ich mir nicht leisten. Aber der Boas kann sich's eben leisten. Bild für Jesus, wir können uns ihm zu Füßen werfen und er hat genug für uns. Er hat ein Erbe für uns, er kann sich das leisten, er löst uns und gibt uns Hoffnung.
Das ist jetzt so der größere Horizont, aber wenn wir jetzt noch schauen, ein einzelnes Menschenschicksal, die ruht wirklich ohne Perspektive, verwitwet, fremd, Ausländerin, arm, nichts. Und sie klammert sich wortwörtlich an diesen einzelnen Strohhalm und ist voller Glaube. Sie sagt zu Naomi, ich gehe jetzt und ich werde Gunst finden und ich werde Essen heimbringen, voller Glaube. Und Gott zeigt sich ihr als Versorger und sie sieht ja das große Bild noch nicht. Sie hat nicht gewusst, dass sie mal über 1000 Jahre später da im Matthäus 1, Vers 5 im Stammbaum von Jesus genannt wird, wo eigentlich Frauennamen nicht vorkommen, sondern die Väter mit ganz wenig Ausnahmen, nämlich immer die, wo irgendwie die Schwangerschaft ein bisschen unregelmäßig nicht ganz gesellschaftlich konform war, nämlich die Tamar ist genannt, die von ihrem Schwiegervater schwanger geworden ist, die Rahab, die Prostituierte, dann eben die Ruth mit Namen genannt, diese Ausländerin und am Ende noch Maria, die Mutter von Jesus. Und das ist so diese Möglichkeit von Gott, er kann diese einzelne Schicksal nehmen, diese Frau, die menschlich gesehen keine Chancen hat, keine Perspektiven hat, nur noch einen Scherbenhaufen von Leben mitbringt, auch keine lange Geschichte mit diesem Gott Israels, sondern sie kommt und dann ist sie da und er spannt sie in diesen großen Bogen von seiner Geschichte und positioniert sie strategisch und gibt ihr eine Bedeutung, ja, für die nächsten Jahrtausende. Das finde ich ermutigend. Mhm. Wenn er das mit Ruth kann, dann kann er das mit jedem von uns auch.
Ja, es ist eine Ermutigung für dich und für uns, für uns alle. Und eben als sich diese Ruth dem Löser zu Füßen wirft, bekommt sie doppelte Portion geschenkt. Auch eine Ermutigung dort, wo wir uns sehnen nach Kraft, nach Versorgung, wirft dich ihm zu Füßen. Also im übertragenen Sinn schütten wir Gott unser Herz aus, kommen wir zu Jesus Christus, unserem Erlöser. Er hat Hoffnung, er hat Zukunft. Auch für Gemeinden, wenn wir in Gemeinden tätig sind, zurzeit ist ja nicht nur eine Herausforderung, eben dass Menschen den Kirchen den Rücken zukehren, sondern auch, wo finden wir Mitarbeiter, wo finden wir Leute, die mit uns arbeiten, die mittragen. Und auch da gibt uns das Buch Ruth Hoffnung, denn wenn Gott, eben wie Bobby sagt, die Gemeinde quasi zurückführt und auch aus der Hungersnot wieder zurück, auch nach diesen 10 schwierigen Jahren hier im Buch, dann wird ein Obed geboren. Und Bobby hat gesagt, Obed steht auch ein Stück weit eben diese Arbeit für diese Kraft, die dann wieder da ist. Wie es heißt im Psalm 110, am Tag seiner Kraft, da kommen auf Englisch, they will volunteer freely, also da kommen Menschen, die wieder wollen, die arbeiten wollen, die mittragen. Und das brauchen wir dann auch in unserer Zeit. Es braucht Erntearbeiter, genau. Wir brauchen nicht nur die Ernte, sondern wir brauchen auch Menschen, die mit uns ziehen. Auch da kann uns das Büchlein sehr viel Hoffnung wecken.
Wunderbar. Wir empfehlen euch das Buch und vor allem auch das Buch Ruth in der Bibel im Original als Lektüre für die Sommerferien und sagen danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Und wir wünschen euch mit dieser Hoffnungsgeschichte viel Hoffnung.